Ich hatte nach dem Bachelor ein Jahr gearbeitet und habe festgestellt, dass ich doch etwas arbeiten möchte, was in meinen Augen für die Welt doch ein bisschen zielführender ist als das, was ich vorher gemacht habe. Und dann habe ich mir das doch sehr bewusst ausgesucht. Und deswegen war es mir auch wichtig, in der Abschlussarbeit was zum Thema Trinkwasserversorgung und Aufbereitung, gerade im Kontext von Krisensituationen und ja, Ländern zu erarbeiten, die eben keine zentrale Wasserversorgung haben.
Hallo und herzlich willkommen beim Kopfhörer, dem Podcast aus der FH Münster. Hier hörst du regelmäßig Neues aus unserer Hochschule. Diese Episode ist eine von zwei Sonderfolgen zum Thema Wasser, die ich für das Wissenschaftsfestival Schlauchraum Münster produziert habe. Beim Schlauchraum geht es 2022 nämlich um eben dieses Thema, Wasser. Vom 18. bis zum 24. Juni gibt es an vielen verschiedenen Orten in Münster Aktionen, Veranstaltungen und Vorträge dazu. Wenn dich das Thema Wasser also interessiert, dann schau doch einfach mal auf schlauchraum-münster.de. Münster natürlich mit UE. Ich bin Moritz Schäfer aus der Online-Redaktion der FH Münster und wünsche dir jetzt viel Spaß beim Zuhören. Wenn wir in Deutschland ein Glas Wasser trinken wollen, dann ist das eigentlich recht simpel. Wir drehen den Hahn auf, packen das Glas drunter und fertig. In anderen Ländern ist es um die Trinkwasserversorgung allerdings wesentlich komplizierter gestellt. Und das fängt nicht erst bei einer fehlenden Infrastruktur für Wasser und Abwasser an, sondern bei der Qualität des Trinkwassers selbst. Dörte Sievers und Ramona Hinz haben bei uns Wasserwissenschaften studiert. Das ist ein kooperativer Masterstudiengang von der FH und der Uni Münster. Und für ihre Abschlussarbeit sind sie nach Uganda gereist und haben dort mobile Systeme zur Trinkwasseraufbereitung getestet. Darüber erzählen sie uns heute was im Kopfhörer. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Ihr wart Anfang 2022 in Uganda und habt euch da mit dem Trinkwasser beschäftigt.
Korrekt.
Worum genau ging es da?
Wir sind nach Uganda gefahren als dann mittlerweile wissenschaftliche Mitarbeiter. Vorher hatten wir unsere Masterarbeit abgeschlossen und sind tatsächlich am nächsten Tag ins Flugzeug gestiegen nach Uganda. Und inhaltlich ging es darum, um mobile Produkte, die für die Trinkwasseraufbereitung entwickelt wurden. Und die haben wir vor Ort nochmal weiter auf Herz und Nieren getestet. Angefangen hatten wir in Steinfurt und weitergeführt haben wir das Projekt dann in Uganda.
Genau, wir wollten synthetisch zusammengesetztes Oberflächen- und Grundwasser einmal in Steinfurt mit den Produkten testen. Wir hatten 5 verschiedene Produkte für die Wasseraufbereitung zur Auswahl und das haben wir dann einmal unter Laborbedingungen in Steinfurt alles analysiert und dann haben wir aber auch gesagt, okay, wir brauchen ja irgendwie auch die Realbedingungen, weil in den Krisen- und Entwicklungsländern, wo die Produkte dann verwendet würden, da haben wir keine gleichbleibenden Bedingungen, jedes Wasser ist anders und wir können natürlich auch nicht alle Komponenten abbilden, die wir da so im Wasser finden, also dann wiederum im Labor, weil die Wässer teilweise so komplex zusammengesetzt sind mit allem Möglichen, was da im Wasser anfällt, ob das Öle sind oder welche Mikroorganismen darin vorkommen. Dann haben wir gesagt, okay, Realbedingungen brauchen wir auf jeden Fall auch. Und was auch noch ein wichtiger Punkt war, weshalb wir dann auch nach Uganda gereist sind, war das Handling. Also wie gut können die Leute welche Produkte verwenden, wie gut kommt das an, wie gut verstehen die Produkte auch und wie sehr sind die motiviert, diese Produkte auch anzuwenden. Weil wenn das Produkt quasi eine gute Wasserqualität irgendwie hervorruft und das Wasser gut aufreinigt, aber die Leute wollen es nicht verwenden oder können es nicht verwenden oder es ist vielleicht dann doch zu teuer oder sie verstehen gar nicht, warum soll ich das machen, dann wird es, glaube ich, sehr, sehr schwierig. So, das war die Vermutung und hatte sich dann ja teilweise auch bestätigt.
Okay, bleiben wir kurz für einen Moment in Steinfurt. Du hast gerade schon gesagt, ihr habt synthetisch hergestelltes Oberflächenwasser gereinigt.
Synthetisch zusammengesetzt. Wir haben auch sehr lange mit der Begrifflichkeit gehadert.
Was bedeutet das?
Genau. Ja, wir haben im Prinzip, wir haben uns rangetastet. Letzten Endes haben wir dann Leitungswasser verwendet und in Steinfurt Analysen zu Helminten, also zu Wurmeiern und zu Bakterien gemacht. Das heißt, Helminten, also diese Wurmeier, die im Wasser vorkommen können, also die Parasiten, die auch Krankheiten hervorrufen können und deshalb eine große Rolle für Wässer und Trinkwässer spielen, haben wir versucht dann mit Partikeln abzubilden. Da hatten wir so ein Quarzmehl, war das. Und ja, so haben wir unser Wasser dann zusammengesetzt. Und
also das heißt, ihr habt versucht, dreckiges Wasser zu imitieren. Also wenn man es ganz platt ausdrückt, als jemand, der keine Ahnung hat, wie
ich. Ja, genau, zu simulieren oder zu imitieren, genau, das haben wir dann versucht. Und dadurch, dass das alles so komplex ist, haben wir uns halt immer einen Part erstmal rausgepickt, wie zum Beispiel die Wurmeier. Und im nächsten Schritt haben wir das Ganze mit Bakterien angesetzt. Und daher kommt dieses synthetisch Zusammengesetzte. Synthetisch ist ein bisschen schwierig, ist ja eher so künstlich, aber synthetisch zusammengesetzt ist dann wieder, kommt dem Ganzen ein bisschen näher.
Okay, ja. Also ihr habt Wasser dreckig gemacht, um zu gucken, wie gut ihr es sauber bekommt.
Genau.
Okay. Ich würde sagen, dass auch noch Entscheidende ist, dass unser Gedanke war, oder der Gedanke, mit dem wir ins Projekt gestartet sind, ist, dass es schon viele Produkte auf dem Markt gibt. Und die Hersteller natürlich auch angeben, was die denn so zurückhalten können, die Produkte. Mhm. Das Problem ist, wenn ich nicht weiß, mit welchem Wasser diese Daten ermittelt wurden, also wie sich dieses Wasser eben zusammengesetzt hat, dann kann ich diese Inhalte, die die Hersteller zur Verfügung stellen, kann ich dann nicht direkt miteinander vergleichen. Und unser Ziel war es eben, ein Wasser, deswegen eben das synthetisch zusammengesetzte Wasser, heißt unterm Strich eigentlich nur Wasser, von dem wir genau wissen, was da drin ist, um darüber sagen zu können, wir haben immer das gleiche Wasser verwendet und haben das auf die Produkte gegeben, um diese Vergleichbarkeit wirklich gewährleisten zu können.
Ah, okay, also das Wasser war immer gleich dreckig, weil ihr habt sehr dreckig gemacht und ihr habt geguckt, kommt es bei den einzelnen Produkten hinterher unterschiedlich sauber wieder raus, in Anführungsstrichen.
Genau, und das Ziel war eben, diese Vergleichbarkeit überhaupt herstellen zu können.
Damit man gucken kann, welches Produkt wie arbeitet und wie gut es arbeitet.
Richtig.
Wahrscheinlich. Okay. Ging es denn jetzt speziell, weil ihr seid ja am Ende dann, oder ihr seid dann ja nach Uganda gefahren, ging es denn um speziell Trinkwasser in Uganda oder war der Ansporn, so etwas mal zu untersuchen, ein ganz anderer, der jetzt vielleicht noch nicht so auf ein Land festgesetzt war?
Genau, wir waren nicht auf ein Land festgelegt. Wir haben immer gesagt, Krisen- und Entwicklungsländer und mobile Trinkwasseraufbereitung. Weil es gibt natürlich auch so große Containerlösungen für ländliche Regionen in Entwicklungsländern. Aber wir haben gesagt, nee, wir wollen uns eher so auf Haushalte und kleine Dörfer irgendwie fokussieren. Und die Sachen oder die Produkte sollen mobil sein. Und dann bei den Recherchen kristallisierte sich so raus, ja, Afrika wird so der Fokus sein. Und dann haben wir über einen Professor, der mittlerweile im Ruhestand ist, den Herrn Gardemann, der ist, glaube ich, ja auch
der ist
bekannt. Ja, genau.
Über den haben nur kurz für die Leute, die zuhören, die ihn nicht kennen. Es ist, er ist mittlerweile tatsächlich im Ruhestand, hat bis vor kurzem noch unser Kompetenzzentrum Humanitäre Hilfe an der FH geleitet und hat auch sehr viel Erfahrung im Bereich Krisengebiete, war als Kinderarzt Ebola bekämpfen und solche Dinge. Gibt es auch ganz viel drüber bei uns auf der Homepage, Stories etc. Wer da Lust hat, kann gerne mal abtauchen.
Ja, genau, also super informativ und wir haben da auch sehr viel zum Thema Wasser von ihm gelernt und Hygiene und Krankheiten, die mit Wasser im Zusammenhang stehen. Und über ihn haben wir dann die Frau Heike Rath kennengelernt und das Projekt Lichtstrahl Uganda. Und das ist ein Verein, der in Münster gegründet wurde. Also sie lebt auch in Münster, wenn sie nicht gerade in Uganda ist. Und dann ging es irgendwie so zu diesem Uganda-Thema hin. Also da hatten wir uns dann auf das Land so ein bisschen fokussiert. Aber die Ergebnisse, die wir zum Beispiel in Steinfurt generiert haben, die sind auch auf andere Länder übertragbar. Die sind nicht Uganda-spezifisch. Und ich würde auch sagen, die Ergebnisse, die wir aus Uganda mitgebracht haben, die kann man auch noch ein bisschen breiter, zumindest für Ostafrika streuen oder ja, für die angrenzenden Länder vielleicht, genau.
Kann ich auf jeden Fall unterstreichen und das Gute an dem Standort in Uganda ist, dass es eben relativ wenig zentrale Wasserversorgung gibt. Die großen Städte haben eine zentrale Wasserversorgung, also wie wir das auch haben, die Leitungen, die einfach dann im Boden verlegt wurden. Vor Ort nennt sich das dann National Water, aber da hat eben einfach nicht jeder Zugang zu. Und sobald man die Städte verlässt, ist man eben dann selber dafür verantwortlich, sich mit Wasser zu versorgen. Und dann kommt man eben sehr schnell in den Themenbereich, mit dem wir uns beschäftigt haben, nämlich dass man dann auf Brunnen angewiesen ist, die dann teilweise von NGOs, aber auch teilweise vom Staat gebaut wurden. Oder dass man eben im schlechtesten Fall dann eben auch auf Oberflächenwasser zurückgreift. Und das National Water hat den Vorteil, dass das schon bereits aufbereitet ist und dass da auch eine Chlorung zugegeben wird. Das heißt, das Wasser kommt tatsächlich relativ sicher auch bei dem Verbraucher an. Das sieht bei den örtlichen Brunnen und natürlich gerade beim Oberflächenwasser ein bisschen anders aus. Und genau an der Stelle kommen dann diese mobilen Produkte für die Trinkwasseraufbereitung ins Spiel.
Okay. Und wie war es dann, also als ihr jetzt quasi aus dieser Laborsituation, wo ihr selbst das Wasser hergestellt habt und gefiltert habt, als ihr dann nach Uganda gekommen seid? Also ihr hattet ja schon eine Vorstellung, wie es da ist. Stichwort, es gibt irgendwie dieses Nationalwasser, es ist, wie die Wasserversorgung ist. Was für einen Eindruck habt ihr dann, als ihr tatsächlich vor Ort wart, davon gehabt, wie die Lage tatsächlich ist?
Ja, also erstmal sind wir in Entebbe angekommen, da ist halt der Flughafen und dann haben wir da ein paar Tage verbracht, bevor wir dann in den Norden nach Gulu gefahren sind, wo das Projekt dann ist und ja, das hat dann alles ein paar Tage eben gedauert und da hatte man aber schon einen ganz guten Eindruck irgendwie gewinnen können und ja, wir haben eigentlich ziemlich direkt gesehen, es werden diese Kanister, diese Jerrycans viel benutzt, die Leute holen sich ihr Wasser aus so einem Handpumpenbrunnen und füllen es in eine sehr dreckige Jerrycan dann ab, also in diese Wasserkanister. Und dann hat man eigentlich schon gesehen, okay, das ist sehr, sehr weit verbreitet und ziemlich flächendeckend. Und auch als wir dann nach Gulu gefahren sind, da war es nicht anders. Also gerade in den ländlichen Regionen und die Dörfer, die haben sich alle so versorgt, dass sie zu einem Brunnen gegangen sind und das in die Jerrycans abgefüllt haben und dann sind sie wieder nach Hause gelaufen, wenn sie nicht sogar auch Oberflächenwasser geschöpft haben. Und mich persönlich hat es sehr beeindruckt, dass dieses Phänomen, wie man sich darauf vorbereitet hat und wie man das von hier so kennt, so flächendeckend und so weiträumig vorkommt und auch diese Armut, die damit irgendwie auch verbunden ist. Also das hat mich schon so ein bisschen schockiert, auch gerade in der Hauptstadt. Wir sind so ein bisschen durch die Suburbs von Kampala gefahren, als wir in den Norden gefahren sind. Das war schon Wahnsinn, wie da die Wassersituation ist. Also es hat mich schon eher geschockt auf jeden Fall, dass das auch noch relativ schlechte Standards hat und auch so weit verbreitet, so flächendeckend.
Und in Uganda ist es ja auch so, dass da, ich meine, bis vor 15 Jahren eine Art Kriegssituation geherrscht hat und man dort einfach, auch, also im Wasserkontext einfach auch die Bedeutung von Infrastruktur ganz gut erkennen konnte. Also für uns ist das einfach alles selbstverständlich und ich würde auch sagen, dass das auch dadurch, dass wir einfach damit so gut versorgt sind, mit jeglicher Infrastruktur, dass das hier einfach nicht so wertgeschätzt wird, was auch seine Gründe hat und auch in Ordnung ist. Aber dass tatsächlich, wenn diese fehlende Infrastruktur oder wenn die Infrastruktur nicht da ist, egal ob wir jetzt über Straßen oder auch über eine Gesundheitssituation oder auch über die Wassersituation sprechen, finde ich es ganz bezeichnend, dass man dann einfach wirklich auf sich selbst angewiesen ist. Und das konnten wir eben in dem Nahrungsmittelkontext da eigentlich auch sehr gut erkennen, dass es einfach wahnsinnig wichtig ist, dass man ein Grundstück hat mit einem kleinen Haus drauf und die Möglichkeit hat, sich irgendwie zumindest über eine Subsistenzlandwirtschaft versorgen zu können. Und dass letztlich das dem Bürger, dass der Bürger sich einfach selber versorgen muss mit seinem Trinkwasser, mit seiner Nahrung und dass wir hier einfach die Möglichkeit haben, auf diese Infrastrukturen zuzugreifen. Natürlich bezahlen wir da auch für, aber es ist ja für uns selbstverständlich, dass wir auf diese Infrastruktur einfach zurückgreifen können. Und wenn das nicht der Fall ist, dann muss ich einfach wirklich schauen, wie ich da zurande komme. Und wenn ich dann Glück habe und der nächste Brunnen ist relativ nah und der hat eine relativ gute Qualität und wird vielleicht sogar noch gewartet, habe ich natürlich eine klasse Situation. Aber es kann natürlich auch sein, dass der Brunnen kilometerweit weg ist und gar nicht gewartet wurde und vielleicht auch noch nicht der Brunnen ist, der vielleicht den Standards entspricht, wie wenn vielleicht eine deutsche Ingenieursfirma da einen Brunnen gebohrt hat. Also
das ist ein ganz interessanter Punkt. Das wäre jetzt was ich mich eben noch gefragt habe. Also bei Oberflächenwasser, wenn ich jetzt mit so einer, wie heißen die, Jerrycans?
Ja, genau.
Wenn ich damit jetzt irgendwie zu einem Kanal gehe, zu irgendeiner, nennen wir es jetzt mal ganz platt, zu irgendeiner Pfütze, wo ich mir mein Wasser abschöpfe, so jetzt. Also wirklich ganz platt gesagt. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass da irgendwie viel Dreck drin ist. Das sieht man ja irgendwie auch an, keine Ahnung, Tümpeln jetzt hier vor Ort. Da würde man nicht draus trinken. Bei einem Brunnen würde ich jetzt irgendwie immer automatisch denken, okay, das kommt irgendwo unten aus der Erde. Wasser aus der Erde ist gut. Das ist gefiltert durch die Erdschichten.
An sich auf jeden Fall ein richtiger Ansatz, okay. Ja, auf jeden Fall. Das Problem ist nur, wir hatten das auch oft erlebt, diese Situation, dass uns die Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter vielleicht von ihrem Dorf einen Brunnen gezeigt haben. Und der war zum einen sehr flachgründig, ne? Und zum anderen lag der an einem relativ tiefen Punkt. Und das Problem zum Beispiel war da jetzt, okay, in der Trockenzeit ist das vielleicht alles noch in Ordnung. In der Regenzeit kommt alles von den umliegenden Latrinen natürlich zum tiefsten Punkt, wird überschwemmt und man kann sich vorstellen, was dann alles in diesem Brunnen landet. Und,
also es gibt kein Kanalsystem, wie wir es hier kennen, andere Infrastruktur, Abwasser?
Ja, auf jeden Fall. Kanalsystem, okay. Fehlanzeige, ja. Also vielleicht noch in der Hauptstadt. Ich weiß nicht, wo das wirklich hingeht da. Mhm. Bin ich mir echt nicht sicher, aber da im ländlichen Raum auf gar keinen Fall. Also jeder baut auch seine Latrine hin, wo er oder sie möchte. Hm. Die wird dann an einem Tag hochgezogen und dann, ja, man kann sich dann vorstellen, wie das in der Regenzeit da alles überschwemmt wird. Und das haben die uns auch gesagt, ja, irgendwie in der Regenzeit, dann werden hier auch mehr Leute krank und so. Und ich habe gesagt, ja klar, also das kommt halt nicht von ungefähr, ne? Weil das landet alles im Trinkwasser und auch, ja, was du gerade angesprochen hast, das ist natürlich richtig, der Boden filtert das, das ist so unser natürlicher Sandfilter, so haben wir es da halt auch immer erklärt, um den Leuten zu zeigen, was ist überhaupt ein Sandfilter. Aber auch da ist das Problem, dass die Brunnen, wie sie da gebohrt werden, nicht immer die Qualität und dieses Casing haben, wie deutsche Standards das vielleicht vorgeben oder sagen wir europäische oder wie zertifizierte Firmen das machen würden. Also wenn der irgendwie nicht fachmännisch gebaut worden ist, da landet ganz, ganz viel drin. Und wir haben auch Brunnen beprobt, wir haben da manches gefunden.
Ja, das würde mich jetzt mal interessieren tatsächlich. Ja. Also ihr habt ja Proben genommen vor Ort, um zu gucken erstmal, wie ist denn die Beschaffenheit des Wassers überhaupt, bevor ihr es gefiltert habt wahrscheinlich. Also ähnlich zu dem, was ihr in Steinfurt gemacht habt, dass man das Wasser selbst dreckig gemacht hat, damit man weiß, was drin ist. Habt ihr da einfach geschaut, wie dreckig ist es denn eigentlich? Was war da drin?
Also wir haben viele Proben von Brunnen genommen und einige waren auf jeden Fall super gut. Muss man auch ganz klar sagen, wir waren jetzt halt in der Trockenzeit da muss man immer so ein bisschen die Einschränkungen treffen. Aber in manchen haben wir auf jeden Fall auch E. coli-Bakterien gefunden. Manche Stämme davon können den Menschen halt sehr krank machen. Und da fragt man sich halt schon, jetzt müssen wir denen halt sagen, okay, Grundwasser ist ja schön und gut, muss leider halt irgendwie trotzdem aufbereitet werden. Ne? Also schon manches gefunden. Ja.
Ich glaube, dass die Frage eigentlich auch nochmal an der vorherigen anschließt, nämlich mit dem Punkt, dass die gewisse Infrastrukturen und auch gewisse administrative Dinge einfach weniger vorhanden sind als bei uns. Wenn wir hier einen Brunnen haben, mit dem wir zum Beispiel jemanden in Münster oder wo auch immer in Deutschland versorgen, dann haben wir ein Einzugsgebiet und innerhalb dieses Einzugsgebietes gibt es dann gewisse Dinge, die man tun darf und die man eben nicht tun darf, um das Grundwasser nicht zu gefährden. Und das sind einfach diese drei Schutzzonen, die wir in Deutschland eingerichtet haben, um eben das Einzugsgebiet, das heißt den Zufluss des Grundwassers bis zu dem Punkt, wo ich es dann entnehme, schützen zu können.
Also diese Wasserschutzgebiete, wo ich nicht mit dem Auto reinfahren darf oder einen Ölwechsel machen darf oder sowas, heißt das ja nicht, damit das Wasser sauber bleibt. Das meinst du?
Und das gibt es da natürlich nicht. Heißt, wenn ich Lust habe, mein Auto zu waschen oder einen Ölwechsel zu vollziehen neben dem Brunnen, wo Ramona vielleicht gerade ihr Wasser holt, dann ist das da überhaupt kein Problem. Und das sind einfach dann die Gefahren, die da auftauchen. Und das war für uns dann auch schwierig, teilweise vor Ort die Fragen richtig zu beantworten. Denn selbst wenn wir dann einen Brunnen hatten, in dem wir dann keine E. coli nachweisen konnten, kam natürlich die Frage, ja gut, dann ist das ja jetzt sicher, dann können wir das ja jetzt trinken. Erste Einschränkung hat Ramona gerade schon erklärt. Das ist natürlich jetzt eine Probe aus der Trockenzeit gewesen. Wie das in der Regenzeit aussieht, das können wir nicht vorhersagen. Und die größte Gefahr ist eigentlich, wir wissen nicht, was im Einzugsgebiet passiert. Da kann vielleicht eine Firma gebaut werden, da kann jemand vielleicht Unrat entsorgen. Das kann ja alles passieren, weil eben einfach diese administrativen Dinge einfach da vor Ort nicht gewährleistet sind.
Weil keiner schaut, dass so Schutzzonen eingehalten werden halt.
Nee, die gibt es, glaube ich, gar nicht, soweit ich weiß.
Ja, gut. Genau. Das müsste sie erstmal geben, damit man sie einhalten kann. Okay.
Ja, und hinzu kommt auch, also wenn man dann einer Person sagt, so, ja, das Wasser ist sicher, was aus dem Brunnen kommt. Die Person ist natürlich super vernetzt mit den anliegenden Dörfern und die sagt dann vielleicht, ja, dann ist euer bestimmt auch gut. Und das ist halt auch so eine große Gefahr, die wir irgendwie gesehen haben, dass das so durch Mundpropaganda alles als sicher verkauft wird. Und das ist ja natürlich auch ein Thema, wo man sich sehr verantwortlich fühlt, ne? Weil wenn man jetzt Leuten sagt, ja, das Wasser ist sicher, ihr könnt das trinken, dann hat das ja auch ganz viel mit Verantwortung zu tun. Und deshalb haben wir da immer sehr, sehr vorsichtig agiert und haben immer gesagt, nee, bitte nochmal desinfizieren. Und ja.
Was aber ganz toll geklappt hat. Also die Mitarbeiter bei dem Projekt Lichtstrahl Uganda, die waren wahnsinnig interessiert an dem, was wir machen und haben uns auch total unterstützt. Und dann macht das natürlich auch ganz viel Spaß. Und dann kann man ja auch solche Gespräche oder solche Themen dann über Wochen und über Tage dann besprechen. Und dann kann man eben auch die Informationen in einem höheren oder in einem anderen Detailgrad irgendwie besprechen oder diese Fragen dann detaillierter erläutern. Und das ist natürlich für uns dann auch viel einfacher gewesen, als wenn man einfach einer fremden Person vielleicht sagen würde, ist dein Wasser sauber? Ja, nein. So funktioniert es einfach nicht. Und das hat vor Ort einfach ganz viel Spaß gemacht, dass wir dann gesagt haben, so, wir beproben jetzt den Brunnen, wir beproben den auf folgende Dinge und dann schauen wir mal, was das Ergebnis ist und erklären aber auch in Ruhe, wie diese Ergebnisse hinterher einzuschätzen sind.
Ja, das Schöne war auch einfach, die Menschen vor Ort hatten erstmal wenig Ahnung von dem Wasser, natürlich. Also die können ja auch nicht wissen, was genau drin ist. Und auch, wie es so mit Wasser, Hygiene und menschlicher Gesundheit zusammenhängt.
Das wäre jetzt auch eine Frage gewesen, weil du eben schon gesagt hast, die Leute sagen, ja, komisch, wenn die Regenzeit ist, dann werden hier ganz viele Leute krank, so platt gesagt irgendwie. Das heißt also, das Verständnis oder das Know-how ist halt nicht da. Die Leute wissen es halt einfach nicht besser.
Die Korrelation ist schon teilweise da, dass in der Regenzeit also gerade das Thema Durchfallerkrankung ein wichtigeres Thema ist. Aber die Korrelation zum Wasser, die wird nicht hergestellt. Also okay. Das könnte eventuell auch einfach von der Nahrung kommen oder woher auch immer. Und diese Verbindung zwischen kontaminiertem Wasser und Gesundheit herzustellen, das war uns auf jeden Fall auch sehr wichtig. Und dann haben wir uns dazu entschieden, nochmal zwei Workshops zu machen vor Ort mit den Mitarbeitern. Das hat auch ganz viel Spaß gemacht.
Genau, das Interesse, das war einfach sehr, sehr hoch. Also wir haben echt mit vielen Leuten gesprochen, die da halt auch arbeiten bei Lichtstrahl Uganda und auch mit den umliegenden Dörfern sind wir so ins Gespräch gekommen. Und ja, wie gesagt, die Leute, die da arbeiten, die haben uns auch immer so gesehen, ja, was macht ihr denn da? Und die waren super interessiert, was wir sehr schön fanden. Also auch wenn ein Mensch vielleicht nicht so viel Ahnung von was hat, aber dann ist irgendwie mindestens die halbe Miete, dass die Interesse haben. Und dann hat uns das super viel Spaß gemacht. Und dann haben wir gesagt, okay, es sind so viele interessiert. Und diese Korrelation, die Dörte halt gerade angesprochen hat, dass Krankheiten mit einem Wasser zusammenhängen und so. Wir können hier nicht wegfahren, ohne diese Dinge irgendwie hier zu lassen. Und dann haben wir gesagt, nee, jetzt machen wir einen Workshop. Und dann haben wir schnell irgendwie, weil der Termin dann doch schneller da war, als wir gucken konnten. Die stellvertretende Chefin hat gesagt, ja, dann morgen habt ihr dann drei. Und wir so, alles klar, das ist ja cool, dann jetzt was vor uns. Ne? Und dann haben wir gesagt, okay, dann möchten wir darüber sprechen, was kann im Wasser drin sein und dass das Wasser einen krank machen kann. Und wenn ich die Wahl zwischen Oberflächen und Grundwasser habe, nehme ich Grundwasser. Und das war aber für uns auch natürlich eine Herausforderung, also erstmal diese Schnelligkeit, so morgen ist der Workshop, dann, ja gut, auf Englisch kann man jetzt noch sagen, könnt ihr ja jetzt, aber es ist natürlich trotzdem ungewohnt, ne?
Klar.
Und dann auch dieses Feingefühl irgendwie zu entwickeln, okay, wie viel Wissen haben die Leute wirklich, weil man möchte weder mit zu viel Wissen um die Ecke kommen, dass man die Leute nicht mitnimmt, aber man möchte natürlich auch nicht bei Adam und Eva anfangen, wenn die schon doch ein bisschen mehr wissen. Also man möchte die ja nicht irgendwie vor den Kopf stoßen, ne? Und das war irgendwie auch eine Herausforderung, die wir dann aber so ganz gut gemeistert haben, also auch aus den Gesprächen heraus. Und es wurden ja auch viele Fragen dann noch gestellt, was sehr schön war. Ja, und diese Workshops, also der erste ging halt um ja, Wasserqualität generell und wie es in dem Projekt Lichtstrahl Uganda ist und wie wir die Arbeit dort im Hinblick auf die Wasserqualität verbessern können. Also zum Beispiel diese Handwash-Tanks nicht raus trinken, nur zum Handwaschen. Oder dass man sagt, ja, diese Jerrycans, wo das Trinkwasser drin ist, die werden wirklich jetzt einmal die Woche auch desinfiziert. Und also so eine Routine zu entwickeln, da haben wir angefangen. Und diese Workshops haben wir dann mit dem Health Center gemacht, also Gesundheitszentrum da, mit dem Coffee Shop, das war das Restaurant da vor Ort, und mit der Nursery und Primary School. Oder mit den Lehrern und Lehrerinnen. Und das hat halt super viel Spaß gemacht, weil man natürlich verschiedene Gruppen hatte. Man hatte Lehrer, man hatte Mediziner, und jedem hat es irgendwie was gebracht. Und auch im Nachhinein kamen welche und haben dann gesagt, so, wie ist denn das so und so in meiner Situation? Und das fanden wir halt auch cool. Also wir fanden das auch cool, wenn man gerade so Freizeit hatte und die kamen um die Ecke. Also es hat uns echt nicht gestört oder so, weil wir haben uns dann gefreut, wenn so viele Rückfragen kamen und man die so ein bisschen mitnehmen konnte.
Aber es war ja eigentlich was ihr dann quasi spontan selbst gemacht habt.
Ja, weil
genau. Für diese Aufklärungsarbeit, nenne ich es jetzt einfach mal, seid ihr ja eigentlich nicht dahin gefahren.
Ja,
das ist richtig. Im Gespräch mit den Leuten, die vielleicht einfach interessiert waren, einfach mal vorbeigeschaut haben oder die uns da einfach auch unterstützt haben, merkten wir nur auch in den Gesprächen unter uns, dass die Fragen tatsächlich immer die gleichen waren. Und das war irgendwann so auffällig, dass wir gesagt haben, hey, natürlich, ich habe jetzt Person X getroffen, der kann ich das natürlich am Dienstag nochmal erklären oder einfach die Frage dazu beantworten. Aber wenn Ramona dann mit einer anderen Person gesprochen hatte und die dieselbe Frage hatte, dann haben wir gedacht, Mensch du, also natürlich können wir das jetzt allen einzeln beantworten, aber es ist doch viel toller, wenn wir dieses Wissen irgendwie oder diese Fragen gebündelt beantworten können und dann eben vielleicht auch dieses Wissen ein bisschen professioneller auch vermitteln können, dass es vielleicht auch ein bisschen weiter ins Dorf getragen wird. Und ich glaube, das hat echt gut geklappt und hat auch wirklich ganz viel Spaß gemacht. Also.
Ja, wir haben auch gemerkt, so okay, diese Informationen, die bekommen, das ist ja für die meisten sehr viel und auch sehr neu. Und dann haben wir auch relativ schnell gesagt, okay, wir müssen auch irgendwie noch so eine Art kleinen Flyer machen als Take-Home-Message. Und das fanden die halt auch super cool. Und dann, ja, kann ich noch was für meinen Nachbarn mitnehmen und so. Und das hat uns auch mega gefreut. Also wir mussten dann noch nachdrucken lassen, weil die ratzfatz eigentlich vergriffen waren. Mhm. Und das war aber, glaube ich, auch noch mal schön, weil die haben dann den Flyer zu Hause liegen und gucken sich das vielleicht nochmal an und reden dann mit Familie und Freunden darüber. Und ja, das hat uns irgendwie gefreut, dass das so angekommen ist. Und ich glaube, das ist auch wichtig für die Leute, dass man dann sowas mit nach Hause nimmt und da das ein oder andere Bild drauf ist, um das so zu verinnerlichen. Und ja, war auf jeden Fall sehr spannend. Auf einmal steht man da und hält irgendwie so einen Workshop. Ja, verrückt auf jeden Fall.
Wir müssen kurz einen Schritt nochmal zurückgehen, damit man sich jetzt mal vorstellen kann, wo ihr da überhaupt wart.
Ja.
Also ihr habt jetzt ja gerade gesagt, ihr seid über die Initiative, die hier in Münster ansässig ist, quasi da hingekommen. Wie darf ich mir das vorstellen? War das jetzt ein kleines Dorf? Ist das irgendwie ein größerer Verbund von Orten gewesen? Wo wart ihr da?
Wir waren im Norden des Landes, in Gulu, so nennt sich die Stadt. Das ist die letzte große Stadt vor dem Südsudan. Und das Projekt Lichtstrahl Uganda, das liegt ein bisschen außerhalb von Gulu, gehört aber eigentlich offiziell noch mit zum Stadtgebiet und ist eigentlich positioniert entlang einer örtlichen Straße, entlang der dann einzelne Siedlungen und Dörfer liegen, so würde ich es beschreiben.
Genau, und das Projekt an sich, also Lichtstrahl Uganda heißt das, das startete damals, ich meine, mit einer Krankenstation oder Entbindungsstation über Heike Rath. Und dann entwickelte sich das so, also sie macht das mittlerweile jetzt seit, ich glaube, 16 Jahren, dieses Projekt. Und das ist immer weiter gewachsen. Also erst diese Entbindungsstation, dann eine Krankenstation, dann kam eine Nursery, also eine Vorschule dazu. Jetzt haben sie eine Primary School, Children's Home, zum Beispiel Mother's Home, also wo Müttern und Kindern auch noch weiter geholfen wird, wo die weiter unterstützt werden. Also das Ganze ist so gewachsen und es ist quasi wie, ja, schon so ein kleines Dorf, aber eigentlich auch eher in den Dörfern, weil die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die kommen alle aus den umliegenden Dörfern und arbeiten da und die Kinder kommen auch aus den umliegenden Dörfern. Also bis auf die Kinder im Children's Home wohnt da aktiv niemand. Aber es gibt ganz viel ja, soziale Einrichtungen, medizinische Einrichtungen, Bildungseinrichtungen. Und ja, so kann man es, glaube ich, ganz gut beschreiben. So ist das dann immer weiter gewachsen. Und die haben jetzt halt auch diesen Coffeeshop, also dieses Restaurant. Und dann kommen da halt auch Einheimische zum Essen hin. Und das dient so ein bisschen als Re-Income-Project. Also alles, was darüber hinaus generiert wird an Geld, fließt direkt wieder in die Schulen, in das Medizinzentrum und so weiter. Genau. Und das ganze Dorf wird da eigentlich auch von diesem Medizinzentrum mehr oder weniger mitversorgt. Also die Nachfrage da ist sehr, sehr hoch. Also die Schule da ist auch rappelvoll, die haben keine Plätze mehr und das wird da super angenommen. Die Leute sind auch sehr, sehr dankbar da. Also wenn man da durch die Dörfer gelaufen ist, jeder kannte das Projekt, jeder kannte Heike und ungefähr jeder Zweite arbeitet da irgendwo in dem Projekt. Und ja, sehr beliebtes Projekt, würde ich sagen.
Okay,
ja,
dass man ja bestimmt von hier aus auch unterstützen kann. Also wenn jetzt
auf jeden
jemand
Fall
das hört und sagt, ich möchte da gerne mich engagieren. Lichtblick heißt es?
Lichtstrahl Uganda.
Lichtstrahl Uganda, okay.
Genau, oder Light Ray Uganda vor Ort dann halt. Und genau, man kann spenden, man kann auch Sponsorenkinder quasi bekommen. Wir sind auch mit zwei Sponsorenkindern zurückgekommen. Also es hat da super viel Spaß auch mit den Kids gemacht. Wir waren da auch viel in dieser Vorschule mit den Spielen und so, das ist halt super cool gewesen. Und ja, dieses Sponsoring, das läuft dann quasi so, man zahlt, man kann sich aussuchen, ob vierteljährlich, halbjährlich, jährlich, einen Betrag und davon kann dann eben die Schule finanziert werden. Ich meine eine Mahlzeit, die Schuluniform, Schulmaterialien und es ist wirklich nicht viel, dieser Jahresbeitrag, weil mit relativ wenig Geld kann man da ein Jahr lang ein Kind quasi voll versorgen. Und das Schöne ist auch, dass immer genau geprüft wird, welche Kinder halt wirklich bedürftig sind und welche nicht, wo es vielleicht so aussieht, aber die Eltern könnten es eigentlich doch finanzieren. Und das finden wir ganz schön, dass dieser Background-Check da immer erfolgt. Und ja, wir sind halt auch Fans davon, dass man sieht, wo das Geld hingeht. Und wir waren jetzt da und wir sehen, das ist echt ein gutes Ding.
Okay. Ja. Und ihr habt jetzt quasi, also die, ist jetzt ein bisschen klar, es ist so ein bisschen zentral gelegen, dieses Projekt. Und drumherum in den Ortschaften quasi, habt ihr da das Wasser überprüft? Also habt ihr euch da die Brunnen angeschaut?
Haben wir zusätzlich gemacht, genau. Also das Hauptaugenmerk lag natürlich auf den Inhalten vom Projekt, das heißt die Anwendung der Produkte vor Ort mit Oberflächen- und Grundwasser. Aber um den Vergleich ziehen zu können zwischen dem Zulauf, das heißt das, was ich hineingebe, und dem Ablauf, das, was am Ende wieder rauskommt, dafür muss ich natürlich erstmal vorher eine Zulaufprobe genommen haben. Das haben wir dann sowohl mit den Brunnen und dem Oberflächenwasser auf dem Lightray-Gebiet gemacht und sind dann aber zusätzlich, weil das natürlich für uns auch spannend ist, wie sieht das eigentlich mit der Qualität umliegend aus, sind wir dann im Raum Gulu noch ein bisschen unterwegs gewesen und haben da dann Brunnen als auch Quellfassung nochmal beprobt. Wir sind nochmal am Nil gewesen, haben da nochmal reingeschaut und dann
und
ergibt
Probe
sich…
mitgenommen.
Ja, genau.
Dann muss man aufpassen, die Krokodile.
Und dann gibt sich insgesamt eigentlich, oder dann bekommt man einfach ein größeres Bild und hat nicht dann diesen Blick oder diesen Inselblick auf den einen Standort, an dem man dann untergebracht ist.
Okay. Was mich interessieren würde, was habt ihr aus Uganda mitgenommen für euch jetzt? Also jetzt nicht nur die Proben und Ergebnisse und welcher Filter ist gut und welcher ist schlecht, sondern so für euch und für ein, also ich meine, ihr seid jetzt am Ende in Anführungsstrichen eures Studiums, ihr habt ja jetzt den Master gemacht. Was nehmt ihr daraus für euch mit und wie beeinflusst das vielleicht auch euren Werdegang in Zukunft? Ihr müsst euch jetzt ja wahrscheinlich auch entscheiden, okay, was will ich denn jetzt eigentlich so jobtechnisch machen?
Das ist richtig, ja. Um auf den ersten Teil der Frage zu antworten, uns ist, glaube ich, bewusst geworden, wie wichtig tatsächlich die Bildung ist. Das hört man ja immer wieder, aber wenn man das selber dann vor Ort erlebt, ist das wirklich ganz entscheidend. Und zu erleben, dass es einfach Eltern gibt, die es einfach de facto nicht bezahlen können, auch nur eines ihrer Kinder in die Schule zu schicken, das ist schon traurig. Und zum anderen haben wir das natürlich in dem Wasserkontext dann eben auch gemerkt, weshalb wir dann ja auch diese Workshops gemacht haben. Und bezüglich der wasserbürtigen Keime und der Korrelation zu Krankheiten konnten wir einfach feststellen, dass das ganz, ganz wichtig ist, da Aufklärung zu leisten. Und im Studium nannte sich das dann immer WASH, das ist Water Sanitation and Hygiene. Einfach zu vermitteln, dass Wasser krank machen kann, das wäre toll, wenn man da in Zukunft weiter dran arbeiten könnte und vielleicht auch in dem Kontext. Und ich glaube, da kann ich für uns beide sprechen. Das würden wir uns auf jeden Fall wünschen. Das hat sehr viel Spaß gemacht und vor Ort konnten wir einfach sehen, dass das Thema Bildung einfach ganz, ganz wichtig ist.
Ja, das kann ich auf jeden Fall so unterschreiben. Ich würde auch sagen, wir haben immer wieder gemerkt, Bildung ist das A und O und das geht natürlich über Schulen und die Kinder bringen es auch mit nach Hause, aber natürlich geht es auch über Eltern, die das ihren Kindern beibringen. Und beim zweiten Workshop haben wir die Flyer auch noch auf Acholi mit einer Mitarbeiterin übersetzt. Das ist da die gängigste Sprache, so, damit das wirklich bei jedem ankommt, weil viele können da eben auch gar kein Englisch sprechen, so gerade im ländlichen Raum. Und Bildung ist echt das A und O, weil wenn die Leute motiviert sind und den Hintergrund kennen, warum ist das überhaupt wichtig, dann werden die Dinge halt auch besser angewandt und umgesetzt, weil das ist ja bei uns auch so, wenn uns nicht klar ist, warum soll ich das überhaupt machen, hänge ich da jetzt nicht so hinter, als wenn ich den Sinn dahinter total verstehe. Und aus beruflicher Sicht könnte ich mir auch vorstellen, da in dem Bereich weiterzumachen, so Umweltbildung und ja, Wasserbildung in Afrika. Ich weiß nicht, wie man das genau nennen sollte. Und natürlich hat man auch persönlich ganz, ganz viel mitgenommen. Also wir waren da jetzt für das Projekt, aber also persönlich nimmt man super viel mit. Also man kann sich echt viel auch von den Afrikanern und Afrikanerinnen abgucken. Und ich glaube, beide oder ja, wir können von denen lernen, die können von uns lernen. Also es war eigentlich eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Und wir haben da echt super nette Leute kennengelernt. Und für uns ist eigentlich auch klar, wir gehen dahin irgendwie zurück. Allein schon, um unsere Kids da zu treffen. Definitiv. Und war eigentlich eine sehr, sehr schöne Erfahrung, ja.
Hättet ihr euch vorstellen können, dass ihr sowas mal macht, als ihr angefangen habt, das zu studieren, also Wasserwissenschaften?
Das war tatsächlich der Grund, weshalb ich mich dafür entschieden habe, ja. Also ich hatte nach dem Bachelor ein Jahr gearbeitet und habe festgestellt, dass ich doch etwas arbeiten möchte, was in meinen Augen für die Welt doch ein bisschen zielführender ist, als das, was ich vorher gemacht habe. Und dann habe ich mir das doch sehr bewusst ausgesucht. Und deswegen war es mir auch wichtig, in der Abschlussarbeit was zum Thema Trinkwasserversorgung und Aufbereitung, gerade im Kontext von Krisensituationen und Ländern zu erarbeiten, die eben keine zentrale Wasserversorgung haben.
Ja, bei mir, ich hatte das nicht direkt so auf dem Schirm. Also ich fand das immer sehr interessant. Aber für mich wirkte das immer so unerreichbar, dass das nur so manche Leute machen können. Und ich hatte das nicht so für mich auf dem Schirm. Aber je mehr man dann studiert hat und je weiter man im Studienverlauf dann war, hat sich das eben rauskristallisiert, dann auch über den Herrn Gardemann, der einem so tolle Infos irgendwie geliefert hat und einen richtig neugierig gemacht hat auf das Thema. Und ja, so kristallisierte sich das dann irgendwie heraus und dann stand das natürlich mit dem Ausland lange Zeit auch auf der Kippe durch Corona.
Ja, Corona, ja.
Ja, genau. Mhm. Und dann haben wir gedacht, ja, jetzt dann doch irgendwie eine Theoriearbeit darüber und dann hat das zum Glück doch alles geklappt. Ich würde sagen, weil wir auch relativ hartnäckig dran geblieben sind.
Und auf jeden Fall noch einige Zeit ins Land gegangen.
Also, ja.
Wir haben auch ein bisschen länger studiert deswegen, aber es hat sich in jedem Fall gelohnt. Und ich bin sehr froh, dass wir da hartnäckig geblieben sind. Ich kann natürlich auch die Bedenken der Universitäten verstehen, dass die unter den Bedingungen, die wir zu der Zeit hatten, das natürlich auch schwierig finden, die jungen Leute dann da in die Welt zu schicken, das kann ich auch verstehen. Und die haben natürlich uns auch gegenüber auch einfach eine Verantwortung. Aber ich glaube, das hat sich in jedem Fall gelohnt, dass wir da hartnäckig geblieben sind. Und wir wussten ja auch genau, wo wir hinfahren und konnten das gut erläutern und hatten ja auch wirklich hier als auch da vor Ort ganz tolle Leute, die uns da unterstützt haben und wo wir uns dann auch immer sicher und wohl gefühlt haben. Und dann, glaube ich, ist das in dem Kontext dann auch vertretbar.
Kommen wir nochmal auf eure, auf den wissenschaftlichen Part quasi zurück, also die Produkte, die ihr untersucht habt und so. Da würde mich jetzt einfach nur noch interessieren, habt ihr denn jetzt hinterher quasi dann dadurch eruieren können, welche Produkte da jetzt vor Ort in Zukunft verwendet werden? Oder was hatte das dann quasi hinterher für einen Mehrwert?
Bevor wir auf die Frage, glaube ich, antworten, müssen wir einmal erklären, dass wir aktuell gewisse Sachen tatsächlich noch auswerten, die letzten Informationen. Und wir dann auch noch einen abschließenden Bericht zum ganzen Projekt schreiben. Da sind wir jetzt gerade dran. Der soll im Juni dann fertig sein.
Okay. Genau, das Ganze. Da müssen wir auch gar nicht weiter drüber reden, wenn das quasi noch in der Mache ist.
Aber grundsätzlich ist es definitiv so, dass manche Produkte sich auf ganzer Linie als Erfolg erwiesen haben, andere weniger. Manche können für gewisse Problematiken eingesetzt werden. Also das heißt zum Beispiel, um die Trübung zu reduzieren, bieten die sich vielleicht an oder um die Bakterien zurückzuhalten. Da muss man einfach ganz spezifisch gucken, was denn tatsächlich die Kontamination im Wasser ist, um das entscheidende Produkt auszuwählen. Aber ein wichtiger Grund der Reise war ja auch zu prüfen, wie kommen die Produkte an, wie ist das Handling, wie ist überhaupt das Kosten-Nutzen-Verhältnis, kann man sich das vor Ort überhaupt leisten, wie sieht das aus bezüglich der Abhängigkeit, wenn ich zum Beispiel gewisse Ersatzteile dann eventuell nach einer Zeit kaufen muss, kann ich mir das leisten, macht das überhaupt Sinn, ist das überhaupt realistisch, und das sind Themen, die wir einfach vor Ort super abklopfen konnten und die letztlich dann eigentlich auch mitentscheidend sind, um zu sagen, welches Produkt sich eigentlich eignet. Und genau diesen großen Vergleich, den werden wir dann in dem Bericht dann einmal darlegen.
Genau, das ganze Projekt, ich glaube, wir hatten es noch gar nicht erwähnt, wurde durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt gefördert.
Das ist immer gut, das an der Stelle nochmal zu sagen.
Genau, danke auch an dieser Stelle, sonst wäre das halt alles gar nicht möglich gewesen. Und dafür ist eben auch der Abschlussbericht, und das ist natürlich aber auch für uns auch super. Klar, wir würden das uns auch auswerten, aber das dann auch einmal so gegenüberzustellen, um dann sagen zu können, was ist eigentlich der Unterschied in den Ergebnissen bezogen auf die Produkte, dann natürlich Grundwasser, Oberflächenwasser und dann natürlich noch die Unterschiede zu den Laborexperimenten, die wir gemacht haben. Also man kann da eigentlich relativ viele Aussagen treffen und diese Unterschiede zu den Laborexperimenten ja auch auf Grundwasser- und Oberflächenwasserebene. Das soll dann alles in so einem allumfassenden Vergleich, am besten in so einer Matrix auftauchen, wo man sagt, okay, Kosten, Nutzen, Handling, filtert Bakterien, filtert Helminthen, dann haben wir noch physikochemische Parameter mit einbezogen. Wir haben zum Beispiel auch auf Arsen getestet oder auf Eisen und ja, das soll dann alles in dem umfassenden Bericht und in der Matrix auftauchen, um dann sagen zu können, wenn ich eine Community von 20 Leuten habe und die haben Oberflächenwasser zur Verfügung, was ist das Beste?
Ah, okay.
Genau, also auch in Abhängigkeit von der Personengröße und welches Wasser habe ich vorliegen.
Okay, aber ist ja super, dass die Leute dann quasi so eine Entscheidungshilfe vorliegen haben, die ihr dann ja quasi damit liefert.
Genau, das ist das übergeordnete Ziel.
Ja, okay. Das soll auch so an Organisationen gehen. Wir haben auch Kontakt mit dem Roten Kreuz teilweise und mit der Academy of Humanitarian Action. Das ist eine relativ neue Akademie, ich glaube in Kooperation mit der Hochschule Bochum oder mit der Uni Bochum. Und da werden zum Beispiel Workshops angeboten für Leute, die demnächst in ein Entwicklungsland reisen. Und ja, da stehen wir auch halt in Kontakt und ja, da ist der Herr Gardemann auch mit im Spiel. Und das wäre natürlich schön, wenn man dann so eine Entscheidungshilfe irgendwie da noch in so einen Workshop irgendwie integrieren könnte für Leute, die in Länder reisen, um sich da in Krisensituationen um die Trinkwasseraufbereitung zu kümmern oder so. Dass man da einfach ja eine Entscheidungshilfe liefert, ja. Oder für Vereine auch, ja.
Also ich sehe schon, das Thema ist für euch noch lange nicht abgeschlossen und da wird bestimmt noch einiges kommen, wenn ich das so richtig verstehe.
Ich befürchte, das ist die Problematik, wenn man sich mit an solche Themen heranwagt, dass man hinterher mit mehr Fragen zurückkommt. Aber das ist ja auch das Schöne und das ist auch der Grund, weshalb wir uns beide gut vorstellen können, weiter oder in Zukunft in diesem Kontext weiterzuarbeiten. Ja.
Okay. An dieser Stelle vielleicht auch noch ganz interessant für Leute, die jetzt zuhören, junge Menschen, die noch nicht wissen, was sie studieren wollen und denken, oh, das ist aber ein spannendes Thema. Vielleicht nochmal der Hinweis, Wasserwissenschaften, ein kooperativer Masterstudiengang der FH Münster und der WWU hier in Münster. Also wer sich da interessiert, kann online bestimmt einiges an Informationen nochmal für sich rausziehen. Damit sind wir eigentlich auch schon am Ende, was das Thema Uganda und Trinkwasser angeht. Ich habe aber noch eine abschließende Frage, die ich hier allen Leuten stelle, die in diesem Podcast zu Gast sind. Und zwar heißt unser Podcast ja Kopfhörer, nicht nur, weil ein FH drin ist, sondern weil die meisten Leute ihren Podcast auch über Kopfhörer hören. Und die Frage, die ich allen Leuten stelle, ist, wann hattet ihr das letzte Mal einen Kopfhörer auf und was kam da raus?
Ich muss überlegen, ob das beim Joggen war, könnte ich mir vorstellen. Was kam da raus? Das ist noch eine
Das
gute
muss lange Frage. Her sein. Man muss jetzt für den Hörer sagen, du hast dein Bein gerade auf einen Stuhl gelegt, weil du einen Kreuzbandriss hast. Ja,
das ist tatsächlich ein bisschen her.
Ich erinnere mich nicht mehr, was rauskam. Der Schmerz hat alles überlagert.
Ja, der war gut. ist tatsächlich ein bisschen her. Ich würde sagen, 2-3 Jahre. Was rauskam, weiß ich nicht. Wahrscheinlich irgendwas Motivierendes. Okay. Mit Beat.
Ist wirklich 2-3 Jahre her, dass du das letzte Mal Kopfhörer auf?
Ja, ich habe halt diese in ihr. Oder
das zählt als Kopfhörer.
Ah, okay, natürlich. Du hast sie ja auch auf und das Logo ist ja auch so.
Ja, aber nur weil man irgendwie als Kopfhörer denkt man ja gleich an dieses Bügelding irgendwie.
Also ja, genau.
Ich würde
genau.
jetzt aber in ihr es auch als
ja,
Kopfhörer.
Ja, nee, die hatte ich,
glaube
ich.
Vielleicht bin ich auch schon zu alt, aber da würde ich auch sagen, das sind Kopfhörer.
Ich glaube, die hatte ich tatsächlich vorgestern auf und da kam ein Podcast raus und der hieß Mordlust.
Ah, kenne ich. Ja, ein True-Crime-Podcast.
Yes. Ganz cool.
Kann ich mich anschließen. Ich höre sehr, sehr viel Podcast, weil ich das irgendwie immer schöner finde, die Nachrichten gesprochen irgendwie wahrzunehmen, als sie zu lesen. Bei mir ist das dann von der Zeit, was jetzt, oder von der Süddeutschen auf den Punkt.
Also eher Nachrichten-Podcast.
Mhm, genau.
Ja, cool. Haben wir sogar noch Podcast-Tipps mit rausgenommen.
Auf jeden Fall.
Perfekt. Ich danke euch, dass ihr da wart und dass ihr so viel und so toll erzählt habt. Hat super Spaß gemacht und ging auch, war sehr kurzweilig.
Danke für die
Finden
Einladung.
Wir
hat
auch.
Viel Spaß gemacht.
Ja, sehr vielen gern. Lieben Dank.
Alles klar. Und alles Gute für euch, für die Zukunft jetzt mit der Auswertung und so.
Super. Vielen Dank.
Alles klar. Ciao.
Tschüss.
Zum Abschluss dieser Episode wie immer noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wenn du uns gern Feedback oder Themenvorschläge schicken möchtest, dann her damit. Entweder per E-Mail an podcast@fh-münster.de, Münster natürlich mit UE, oder via Social Media. Schreib einfach bei Facebook oder Instagram eine Nachricht an die Accounts der FH Münster. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann schreib uns gern auch eine Bewertung und abonniere uns auf der Podcast-Plattform, auf der du so unterwegs bist. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Thank you.